Isaac Newton, 1642 bis 1727. Im Herbst des Jahres 1665 bricht in London eine Pestepidemie aus. Das öffentliche Leben kommt zum Stillstand. Auch die Universität im nicht weit entfernten Cambridge wird geschlossen. Die Studenten, darunter der 23 Jahre alte Isaac Newton, müssen die Hochschule verlassen. Newton zieht sich daraufhin auf das elterliche Landgut in Woolthorpe zurück und widmet sich dort weiter seinen Studien der Naturwissenschaften, Philosophie und Theologie. Oft zieht es ihn dabei ins Freie. Als er wieder einmal grübelnd unter einem Apfelbaum sitzt, fällt ihm ein Apfel auf den Kopf. Da kommt Newton ein Geistesblitz. Dieselbe Schwerkraft, die das Obst vom Baum fallen lässt, zwingt auch den Mond in seine Bahn um die Erde. Voller Eifer macht er sich daran, den Einfluss der Schwerkraft oder Gravitation auf den Lauf der Planeten mathematisch zu beweisen. Dass sich die Begebenheit mit dem Apfel tatsächlich so zugetragen hat, ist eher unwahrscheinlich. Es steht jedoch außer Frage, dass Newton in den beiden Jahren, als die Universität geschlossen ist, eine Vielzahl bahnbrechender Ideen in den Sinn kommen. In einer vergleichsweise kurzen Zeitspanne entstehen die Grundkonzeptionen für seine späteren wissenschaftlichen Leistungen auf so verschiedenartigen Feldern wie der Mathematik, der Optik oder der Astronomie. Wissenschaftshistoriker sprechen später voller Anerkennung vom Annus Mirabilis, dem Wunderjahr des Isaac Newton, und von ihm selbst als einem der größten Wissenschaftler aller Zeiten. Am Weihnachtstag des Jahres 1642 erblickt Isaac Newton in dem kleinen Ort Woolthorpe in Lincolnshire das Licht der Welt. Der Säugling ist klein und schwächlich, ein 7-Monats-Kind, wie man damals sagt. Der Vater, ein Landwirt, ist bereits vor Newtons Geburt verstorben. Seine Mutter, Hannah, heiratet bald wieder und zieht fort aus Woolthorpe zu ihrem zweiten Mann. Der kleine Isaac bleibt bei der Großmutter zurück. Erst als Newton 16 Jahre alt ist, holt ihn die Mutter auf das väterliche Landgut. Dorthin war sie nach dem Tod ihres zweiten Mannes mit den Kindern aus dieser Ehe zurückgekehrt. Ihre Hoffnung, dass aus Isaac ein Landwirt werden möge, so wie sein Vater einer war, erfüllt sich nicht. Newton zeigt keinerlei Interesse am Bauerndasein. Er besucht die Grundschule im nahegelegenen Grantham und seine Leistungen stechen dem Direktor so ins Auge, dass er darauf drängt, ihm eine Universitätsausbildung zu ermöglichen. In seinem Onkel William Icecuff, der selbst in Cambridge studiert hatte, findet Newton tatkräftigen Rückhalt in der Familie. Am 5. Juni 1661, da ist er 18 Jahre alt, immatrikuliert er sich am Trinity College in Cambridge, dem berühmtesten College an der berühmtesten Universität Englands. Der junge Newton tritt ein in eine akademische Welt, die nach außen eine fast schon klösterliche Abgeschiedenheit pflegt und zugleich von einem starken inneren Zusammenhalt geprägt ist. Die Studenten wohnen zusammen mit den unverheirateten Professoren, den Fellows, direkt am Campus. Gemeinsame Studien, Mahlzeiten und Aktivitäten bestimmen den Alltag. Newtons wichtigster Lehrer in Cambridge ist der Mathematikprofessor Isaac Barrow. Dieser bemerkenswerte Gelehrte, der nicht nur in der Mathematik, sondern auch als Theologe und Philologe einen großen Namen hat, erkennt Newtons einmalige naturwissenschaftliche Begabung und fördert diese nach Kräften. So befasst sich der junge Student bald intensiv mit den Schriften von Johannes Kepler, René Descartes oder Galileo Galilei. 1665 erreicht Newton einen ersten akademischen Abschluss, den Bachelor of Arts. Während der folgenden Pestjahre führt er, wie schon gesagt, seine Studien eigenständig weiter. In jenen Tagen stand ich in der Blüte meines Entdeckungsalters und beschäftigte mich mehr als irgendwann mit Mathematik und Philosophie, äußert er sich später zu dieser Lebensphase. Zu Newtons Zeiten hat sich unter Wissenschaftlern längst die Ansicht durchgesetzt, dass die Planeten und die Erde als einer davon um die Sonne kreisen. Der deutsche Astronom Johannes Kepler hat zu Beginn des 17. Jahrhunderts die Bewegung der Himmelskörper genauer erforscht. In den nach ihm benannten Keplerschen Gesetzen beschreibt er die elliptische Form der Planetenbahnen, die Geschwindigkeit, mit der sie sich bewegen, und die Zeit, die sie für einen Lauf um die Sonne brauchen. Doch welche Kräfte zwingen die Planeten in ihre Bahnen um die Sonne? Diese Frage bleibt weiter ungelöst. Newton erkennt, dass dies die Gravitation sein muss, die Anziehungskraft, die zwei Körper aufeinander ausüben. Und er will den mathematischen Beweis für diese These finden. In seinem Gravitationsgesetz zeigt er schließlich, dass sich aus seinen Berechnungen die Keplerschen Gesetze ableiten lassen. Zusätzlich berücksichtigen Newtons Gleichungen die Anziehungskräfte der Planeten untereinander, die für Abweichungen von ihren elliptischen Bahnen sorgen. Der letzte Beweis dafür, dass Newton richtig liegt, gelingt rund 200 Jahre später, 1846. Die Umlaufbahn des nicht lange zuvor entdeckten Uranus weist beträchtliche Auffälligkeiten auf. Der ferne Planet zieht auf einer rosettenförmigen Bahn um die Sonne. Die Astronomen sind sich sicher, der Grund hierfür kann nur in der Anziehungskraft eines anderen, noch unbekannten Planeten liegen. Dank Newtons Gleichungen können sie dessen Ort rechnerisch relativ genau bestimmen. Systematisch suchen die Himmelskundler das Zielgebiet mit ihren Fernrohren ab und siehe da, nach kürzester Zeit vermeldet die Berliner Sternwarte die Entdeckung eines bis dahin unbekannten Himmelskörpers. Der Planet Neptun ist entdeckt. Wie mit Newtons Gleichungen vorhergesagt. Als die Universität Cambridge im Jahre 1667 nach überstandener Pestepidemie ihre Pforten wieder öffnet, geht es mit Newtons akademischer Karriere steil bergauf. Nicht einmal ein Jahr vergeht und er bekommt den Titel eines Master of Arts verliehen. Am 29. Oktober 1669 schließlich folgt er im Alter von nur 26 Jahren seinem Mentor Isaac Barrow auf den Lehrstuhl für Mathematik. Die Pflichten eines Professors beschränken sich im Cambridge jener Zeit darauf, wöchentlich mindestens eine Vorlesung zu halten und das Lektionsmanuskript in der Universitätsbibliothek zu hinterlegen. Die Studenten scheinen jedoch Newtons genialen Gedanken nicht folgen zu können. Er hat wenige Hörer und noch weniger solche, die ihn verstehen, sodass er manchmal zu den Wänden spricht, berichtet sein Sekretär. Zwar schmerzen Newton diese pädagogischen Misserfolge, doch seinem Selbstbewusstsein und seiner Überzeugung vom eigenen Genie tut dies keinen Abbruch. Newton forscht in Cambridge nicht nur auf dem Gebiet der theoretischen Physik, das er überhaupt erst schafft, sondern führt auch auf dem Feld der Optik umfangreiche Studien durch. So erforscht er unter anderem die Zusammensetzung des Lichts aus den Spektralfarben. Auch konstruiert er das erste Spiegelteleskop und nicht zuletzt vergräbt sich Newton in chemische Experimente, wobei er hier allerdings nur geringe Spuren in der Wissenschaft hinterlassen wird. Bald erfährt er auch eine weitere Ehrung. Die Universität entsendet ihn als ihren Vertreter ins englische Parlament. Dort soll er sich jedoch nur einmal zu Wort gemeldet haben, mit der Bitte, das Fenster zu schließen. Angesichts seines extremen Arbeitspensums und seiner introvertierten Art verwundert es nicht, dass Newton nur wenige Freundschaften eingeht und pflegt und dass er zeitlebens Junggeselle bleibt. Die Freundschaft zu einem aus Italien stammenden Chemieprofessor beendet der als humorlos bekannte Newton abrupt, als dieser ihm einen unpassenden Nonnenwitz erzählt. Newton gilt als zerstreut und bescheiden, jedoch reagiert er scharf auf Kritik an seinen wissenschaftlichen Leistungen. Über 30 Jahre wird Newton mit anderen Forschern in sogenannte Prioritätsstreitigkeiten verwickelt sein, Auseinandersetzungen darüber, wem die Ehre gebührt, als erster bahnbrechende wissenschaftliche Erkenntnisse formuliert zu haben. Trotz vergleichsweise weniger Publikationen und seiner Kontaktarmut ist Newton bereits zu Lebzeiten in der wissenschaftlichen Welt allgemein anerkannt. 1671 wird er zum Mitglied der Royal Society gewählt. Die 11 Jahre zuvor in London gegründete Gesellschaft hat sich der Förderung der wissenschaftlichen Forschung, vor allem der Mathematik und der Naturwissenschaften, verschrieben. Die Mitglieder, allesamt Koryphäen auf ihrem Gebiet, tauschen sich intensiv über ihre wissenschaftlichen Arbeiten aus und stehen teilweise in harter Konkurrenz zueinander. Ende des 17. Jahrhunderts ist Newton nicht der Einzige, der sich Gedanken über die Gravitation macht. Eine stattliche Zahl von Physikern und Mathematikern bemüht sich um die Lösung des Problems. Im Jahre 1674 formuliert auch der englische Naturforscher Robert Hooke seine Gedanken zu den Anziehungskräften, die mit denen Newtons weitgehend deckungsgleich sind. Einen mathematischen Beweis kann er jedoch nicht führen. Newton hat sein Gravitationsgesetz nicht nur einige Jahre vor Hooke erarbeitet, sondern allein ihm ist es gelungen, seine Thesen mit mathematischen Gleichungen zu unterfüttern. Veröffentlicht hat Newton seine Erkenntnisse damals aber noch nicht. Hooke fühlt sich im Recht und fordert von Newton das Eingeständnis, er, Hooke, habe die Gravitationsgesetze entdeckt, während Newton darauf aufbauend lediglich die mathematischen Gleichungen aufgestellt habe. In Hookes Augen eine reine Fleißaufgabe. Der große Newton, nur ein Plagiator und Rechengehilfe? In scharfer Form setzt sich Newton zur Wehr. Hooke hat nichts getan und dennoch geschrieben, als ob er alles gewusst und ausreichend angedeutet hätte, bis auf das, was durch die Schufterei von Berechnungen und Beobachtungen noch zu bestimmen blieb. Von dieser Mühe entschuldigt er sich aufgrund einer anderen Tätigkeit, während er sich lieber aufgrund seiner Unfähigkeit hätte entschuldigen sollen. Die Royal Society schaltet sich in den Streit ein und schickt den Astronomen und Mathematiker Edmund Halley, Entdecker und Namensgeber des später nach ihm benannten Halleyschen Kometen, zu Newton nach Cambridge. Als das zerstreute Genie seine Aufzeichnungen zur Gravitation endlich in einem Wust von Papieren findet, ist Halley so beeindruckt, dass er Newton drängt, seine Erkenntnisse in Buchform zu bringen und endlich zu veröffentlichen. Dieser stürzt sich sogleich in die Arbeit und vergisst alles andere um sich herum. Newton schien kaum noch ein menschliches Wesen zu sein, berichtet sein Sekretär. Zu den Mahlzeiten begab er sich selten in den Speisesaal und ging er einmal hin, dann achtlos in heruntergetretenen Schuhen, hängenden Strümpfen und ungekämmtem Haar. Er gestattete sich keine Erholung oder Pause. Jede Stunde hielt er für verloren, die nicht dem Studium gewidmet war. Im September 1687 erscheint endlich Newtons Hauptwerk Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, auf Deutsch Mathematische Prinzipien der Naturlehre. In den Augen vieler Experten handelt es sich um das bedeutendste naturwissenschaftliche Werk aller Zeiten, bildet es doch die Basis der modernen Physik und Astronomie. Bedenkt man, dass zur Zeit der Abfassung die Datenlage über die Planetenbewegung lückenhaft und die mathematischen Rechentechniken unzulänglich waren, dann sticht die Bedeutung erst recht hervor. Newton unterteilt seine Prinzipien in drei Bücher. In den ersten beiden entwickelt er die Grundprinzipien der Mechanik und Dynamik, während das dritte die Anwendung dieser Bewegungsprinzipien auf das gesamte Weltsystem beschreibt. Die Anstrengungen, die mit der Abfassung seines Hauptwerks verbunden waren, hinterlassen ihre Spuren, auch in Newtons Gesundheit. 1693 geht das Gerücht um, der damals 50-Jährige habe einen Zusammenbruch erlitten und sei geistig verwirrt. Newton vermutet überall Anschläge gegen sich. Seinen wenigen verbliebenen Vertrauten kündigt er in Briefen die Freundschaft, darunter auch einem ehemaligen Studenten aus Cambridge, Charles Montague. Der ist in großer Sorge um Newton und will ihm helfen. Dank seiner Fürsprache wird Newton nach überstandener Krankheit 1699 zum englischen Münzmeister ernannt. Eine hoch angesehene Position. Mit der damit verbundenen Übersiedlung nach London ändert sich zwangsläufig auch Newtons Lebensweise. Im weltläufigen Großstadtleben Londons wird der bislang so verschlossene und gefühlsarm wirkende Mann zunehmend offener. Newton wird mit Ehrungen und Titeln überhäuft. Seine Kollegen wählen ihn zum Präsidenten der Royal Society, ein Amt, das er bis zu seinem Tode innehaben wird. Er fördert gezielt junge Wissenschaftler, die ihre Dankbarkeit ihm gegenüber in teils recht bedeutenden Schriften zum Ausdruck bringen und auf diese Weise ihren Teil zum Entstehen eines regelrechten Newton-Kults beitragen. 1705 erhält er von Königin Anne den Ritterschlag. Der zerstreute Professor ist nun Sir Isaac. Während seiner Londoner Zeit provoziert Newton einen weiteren Prioritätsstreit. Und zwar mit dem deutschen Mathematiker und Universalgelehrten Gottfried Wilhelm Leibniz. Dieses Mal geht es darum, wer die Erfindung der Infinitesimalrechnung für sich beanspruchen kann, die ein unverzichtbares Hilfsmittel für die Natur- und Ingenieurswissenschaften darstellt. Heute weiß man, dass beide dieses Teilgebiet der Mathematik unabhängig voneinander entwickelt haben. Damals beschuldigt Newton Leibniz des Plagiats. 10 Jahre dauert der Streit und endet erst mit dem Tod des Deutschen, mit der Folge, dass das Verhältnis zwischen englischen und kontinentalen Mathematikern jahrzehntelang belastet ist. Im hohen Alter beschäftigt sich Newton vornehmlich mit Fragen der Mythologie und Theologie. Selbst in seinen letzten Stunden redigiert er weiter seine Manuskripte. Am 31. März des Jahres 1727 stirbt Newton friedlich im Alter von 84 Jahren. Als er in Westminster Abbey beigesetzt wird, rechnen es sich die edlen Lords zur Ehre an, die Enden seiner Sargdecke tragen zu dürfen. Die Verzierungen des Epitaphs zeigen die ganze Spannweite von Newtons Wirken. 3 Putten spielen mit Prisma, Spiegelteleskop und Waage, 3 andere sind am Schmelzofen und mit Münzen beschäftigt. Selten ist ein Genius bereits zu Lebzeiten so gepriesen und verehrt worden wie Newton. Das ist umso bemerkenswerter, als seine Zeitgenossen nicht wissen konnten, dass Newtons physikalische Gesetze bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts unangefochtener Stand der Wissenschaft waren und erst die Einsteinsche Relativitätstheorie neue Aspekte hinzufügte. Newton selbst gab sich bescheiden. »Ich weiß nicht, wie ich der Welt erscheinen mag«, sagte er einmal über seine wissenschaftlichen Leistungen, »aber mir selbst komme ich nur vor wie ein Junge, der am Strand spielt und sich damit vergnügt, ab und an ein noch glatteres Kieselsteinchen oder eine noch schönere Muschel als gewöhnlich zu finden, während das große Meer der Wahrheit gänzlich unerforscht vor ihm liegt.«
Teil 11 der Reihe Große Frauen und Männer der Weltgeschichte porträtiert das Leben von Peter dem Großen, Johann Sebastian Bach, Friedrich dem Großen und Maria Theresia. Damit Sie keine Ausgabe verpassen, können Sie CD Wissen unter www.hörkiosk.de abonnieren oder als Sammeledition bestellen. Selbstverständlich sind auch einzelne Ausgaben erhältlich. Weitere Informationen finden Sie im beiliegenden Booklet. Autoren dieses Hörmagazins sind Wolfgang Suttner und Stefan Liener. Sprecher ist Achim Höppner. Redaktion und Produktion Audio Media Verlag München. Aufnahme und Regie Airplay Entertainment. CD Wissen.